Jetzt begrüße ich hier bei uns im Studio ganz besonders herzlich Annika und Fiona. Ihr seid vom AK Kritische Psychologie. Hallo, schön, dass ihr hierher gekommen seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ihr macht gerade schon seit November bis zum Februar eine Veranstaltungsreihe mit dem Themenschwerpunkt kritisch-psychologische Perspektiven auf Macht. Und heute Abend ist auch eine Veranstaltung, da geht es um Eurozentrismus und Amerikazentrismus in der Forschung, da kommen wir später dazu. Als erstes würde mich tatsächlich interessieren, kritisch-psychologische Perspektiven auf Macht, wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
Ich glaube, das ist eigentlich was uns quasi in der Arbeit vom Arbeitskreis Kritische Psychologie immer wieder so begegnet ist, das Thema Macht an verschiedenen Stellen. Also wir haben uns im Arbeitskreis erstmal mit den Theorien irgendwie beschäftigt, auch von Holzkamp, Kritische Psychologie, was es da schon so gibt, und sind aber auch immer wieder an Themen gekommen, wo uns quasi irgendwie was stört am Psychologiestudium oder der Art und Weise.
Was zum Beispiel konkret, was stört?
Also ich glaube, einerseits eben, was die Forschung angeht, dass das, was an der Uni gelehrt wird, einen sehr starken Fokus auf dem quantitativen Teil hat. Das heißt, es werden Experimente durchgeführt, wo möglichst alle Störvariablen abgekattet werden, und wir haben dann irgendwie eine Variable, die getestet werden soll.
Sagst du mal ein Beispiel, dass das verstehbar ist?
Ja, also ganz viel wird mit entweder Reaktionszeitexperimenten gemacht. Da sitzt man dann in so einem kleinen Labor mit weißen Wänden und muss irgendwie abwechselnd auf Tasten drücken, und daraus wird dann eben ein Schluss gezogen quasi für einen kognitiven Vorgang oder sowas in der Art. Und also das ist irgendwie schon so eine ganz exemplarische Art und Weise, wie psychologische Forschung gemacht wird. Und das ist ja auch, also ist ja auch in Ordnung für manche Sachen, so wenn man irgendwelche kognitiven Vorgänge erforschen möchte. Aber es wird eben auch angewandt auf Sachen, wo man sagen würde, okay, da spielen ganz viele gesellschaftliche Faktoren mit rein, also zum Beispiel in der pädagogischen Psychologie oder so. Da sollten wir nicht nur den Menschen in dieser weißen Box irgendwie betrachten, sondern eben auch die Wirkfaktoren, die von außen da mit reinspielen, welcher sozioökonomische Hintergrund steckt da, was kann noch irgendwie beeinflussen, ob jemand gut lernt oder nicht zum Beispiel.
Das ist dann zu kurz gegriffen, weil es noch andere Faktoren gibt, die ausgeschlossen werden, das meinst du?
Genau, ja.
Ich glaube, wir sagen immer, dass Psychologie versteht sich als explizit nicht politisches Fach, und das möchten wir eben aktiv kritisieren, weil wir sagen, Psychologie ist, also muss politisch sein, weil es eine sehr wichtige gesellschaftliche Rolle übernimmt und durch ihre Forschung eben auch, was Annika auch sagen wollte, glaube ich, so Machtverhältnisse eben erschafft, Macht ausübt und aktiv Teil in diesem Diskurs nimmt, aber sich, glaube ich, selber wenig darüber im Klaren ist oder aktiv darüber reflektiert.
Ja, das würde ich jetzt natürlich gerne noch genauer wissen. Wo siehst du die Macht in der Psychologie?
Also an vielen Stellen. Also wir beforschen ja den Menschen, und indem man generalisierbare Aussagen über so ist der Mensch, erschafft man ja ein Bild, wie der Mensch ist und handelt. Und es wird wenig aber darüber gesprochen, was könnte denn noch anders sein oder wie könnte der Mensch anders noch handeln. Und dadurch wird das, der Ist-Zustand wird als ein generalisierbares so ist es einfach manifestiert. Und dadurch wird der Mensch als sehr geringe Handlungsmöglichkeiten besitzendes Wesen dargestellt.
Wird auch viel festgeschrieben, auch ideologisch, meinst du das?
Genau.
Ja. Ich kann mich erinnern, früher in der Psychoanalyse, da gab es auch immer diese These mit der Vergewaltigung und dass die Frauen das selber wollen. Und das hat für die Feministinnen oder für die Frauenbewegung viel, viel, viel erschwert, weil das auch wie so ein gesellschaftliches Wissen war, dass das so ist, und das musste erstmal durchbrochen werden. Meint ihr prinzipiell sowas in die Richtung, oder bin ich da jetzt ein bisschen zu weit gegangen?
Also ich glaube, wir beschäftigen uns im Studium leider sehr wenig mit der Psychoanalyse, also es ist eher genau so verhaltenstherapeutischer Zugang. Ich denke schon genau, dass quasi durch auch zum Beispiel sowas wie, dass Diagnosen verteilt werden, und da wird ja quasi, da werden ja Kategorien geschaffen, indem man Diagnosen vergibt oder indem man Vergleiche anstellt wie, keine Ahnung, irgendwie depressive Männer sind so, depressive Frauen sind so oder so. Indem wir so Forschung machen und indem wir so auch Menschen dann ja einteilen in der Praxis, sind dann irgendwie diese Kategorien da, und es wird quasi nicht mitgedacht oder nicht mit nach außen getragen, dass das aber konstruierte Kategorien sind, die nicht per se irgendwie da liegen.
Auch im Geschlechterverhältnis zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel, oder? Ja.
Da bietet sich an, nach der heutigen Veranstaltung zu fragen über Eurozentrismus und Amerikazentrismus in der Forschung. Das ist ja auch worum es da gehen soll.
Genau, also in der Veranstaltung heute wird es grob gesagt darum gehen, dass psychologische Forschung häufig eben Europa und Amerika zentriert, also wird geforscht, da liegen halt die meisten Gelder, dass aber trotzdem eben generalisierbare, auf alle Kulturen, auf alle Menschen übertragbare Aussagen daraus abgeleitet werden. Und ich glaube, der Redner wird zum einen abwägen, inwiefern häufig Forschung auch kulturübergreifend ist, überraschenderweise, aber darüber nicht reflektiert wird oder an welchen Stellen es eben halt nicht zutrifft, also generalisierbare, also fälschlicherweise generalisierbare Aussagen.
Sagst du da auch
werden.
Ein Beispiel? Gibt es da was?
Ich glaube viel über also wirtschaftspsychologische Phänomene, könnte ich mir vorstellen. Es geht, glaube ich, ganz viel um, wie Menschen mit Geld interagieren und solche Sachen oder wie halt Unternehmen funktionieren und wie da die Hierarchien aufgebaut sind und das unterscheidet sich ja total von Land zu Land und so weiter.
Hat es auch rassistische Komponenten, eurer Meinung nach, dieses mit dem Eurozentrismus und dem Amerikanzentrismus in der Forschung?
Ich bin gespannt, was Michael heute noch so dazu sagen wird, aber ich denke, das ist ja was, was sich eigentlich in allen Feldern, nicht nur in der Psychologie, auch wiederfindet, wenn man quasi von hier aus dann anfängt zu überlegen, okay, vielleicht sind die anderen anders, ne? Da ist ja auch dann wieder, das ist ja auch schwierig. Und wenn wir dann von aus Europa aus irgendwie dann Vergleiche machen, dass Menschen in, keine Ahnung, Südamerika vielleicht anders sind in ihrer Emotionsregulation oder so. Ich finde, da wird auch eigentlich immer wieder ein Unterschied gemacht, dadurch, dass man diesen Vergleich irgendwie anstellt. Und das hat auf jeden Fall ja auch dann auch was mit Herrschaft zu tun, weil wenn wir oder Europa quasi andere Länder erforscht, würde ich schon sagen, dass da immer wieder so diese Machtstrukturen reproduziert werden.
Und ich glaube, also die Aufgabe von zum Beispiel einer kritischen Psychologie wäre, überhaupt diese Fragen zu stellen, zum Beispiel nach Rassismus oder anderen Diskriminierungen. Und das fordern wir halt an die Psychologie auf, weil wir finden, das passiert einfach zu wenig.
Ja, da komme ich zu der nächsten Veranstaltung, die ja auch zur feministischen Psychotherapie, das wäre ja dann auch was mit der Konstruktion von Männern und Frauen und was erwartet da die Besuchenden?
Also der Vortrag an sich steht noch nicht vollständig. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen auf eine genaue Richtung.
Du machst den, gell?
Genau, mit noch zwei anderen Kommilitoninnen sehr wahrscheinlich. Und also es wird auf jeden Fall um inwiefern eben das Geschlecht konstruiert wird. In der Psychologie ist es eigentlich in der Forschung immer binär. Also es wird sehr biologistisch auch betrachtet und die Frau häufig finde ich auch ein bisschen essentialisiert, also so die eine Frau und die einen Männer und Männer sind so, Frauen sind so. Ich finde, das ist eine häufige in der Diskussion auch, wenn man Geschlechterunterschiede findet, was meistens auch so zufällig ist, dass man sich das halt nochmal anschaut, weil man diese Variable immer sowieso erhebt und dann halt da irgendwelche Schlussfolgerungen rauszieht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir so ein bisschen Blick eher auf die Therapierichtungen werfen und da schauen wir dann nochmal, es gibt ja dann auch nochmal verschiedene Schulen und ich glaube, dass zum Beispiel der queere Ansatz, den wir, glaube ich, alle für sehr interessant halten, weil der eben versucht zu dekonstruieren, vor allem, glaube ich, eher so in der Psychoanalyse ein bisschen mit reinspielt und vielleicht möchten wir auch einfach in der Gruppe diskutieren, inwiefern Feminismus mit der Psychologie vereinbar ist und wie wir das aktiv ausnehmen können. Also ja,
spannend. Andere Frage. Ihr seid ja AK-kritische Psychologie. Kritisch ist das eine, aber habt ihr auch Ansätze zu Psychologie der Befreiung? Könnte es sowas geben? Diskutiert ihr das auch?
Inwieweit Psychologie der Befreiung?
Mit Psychologie kannst du ja auch alte Strukturen aufgreifen oder angreifen oder durch andere Erkenntnisse auch die gängigen Ideologien zerlegen. Oder es kam mir jetzt einfach so, ob ihr da auch an sowas dran seid.
Ja, also zum Beispiel letztes Semester haben wir gesprochen da war unser Semesterthema so Rechtspopulismus und was es da für kritisch-psychologische Perspektiven drauf gibt, aber auch, das haben wir auch so aufgebaut, dass wir am Ende dann drauf geschaut haben, okay, und was könnte man da jetzt machen als Psychologie? Vielleicht eben auch, um zum Beispiel Solidarität zu schaffen, in Widerstandsbewegung, oder also ist ja jetzt noch kein Widerstand nötig, aber genau, quasi gegen rechte Strukturen und dass sich, ja, also da haben wir schon auch so ein bisschen, dass so immer wieder ist es eigentlich aufgekommen, wie können, das hatten wir jetzt auch bei Macht, bei dem einen Vortrag mit weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, aber da ging es eben um, wie man Gruppen vereinen kann, dass die zusammen agieren für eine Sache und so dann auch irgendwann vielleicht die, ja, die Menge werden oder so.
Ja. Und generell, also wir haben uns am Anfang, also es gibt ja eben diese kritische Psychologie als eine wissenschaftstheoretische Grundlage nach Holzkamp, mit der haben wir uns natürlich beschäftigt, aber wir haben uns auch viel versucht mit anderen, also einfach gesellschaftskritischen Perspektiven innerhalb der Psychologie auseinanderzusetzen. Und ich glaube, viele bei uns in der Gruppe sind schon motiviert, dass es eben nicht nur jetzt im Rahmen von der Psychologie Auseinandersetzungen geben sollen, sondern schon auch eine politisch aktive, handelnde Richtung am liebsten.
Ja. Klingt gut.
Ich weiß nicht, also wir freuen uns über Menschen, die zu unserer Reihe kommen und genau, wir haben quasi jedes Semester oder seit letztem Semester jetzt haben wir immer so eine Reihe gehabt und aber auch, also da kann man sich auch quasi einbringen, also wir haben so ein Orga-Team und da planen wir quasi immer die Reihe und ja, wenn irgendwie Leute Ideen haben oder so, dann kommt auf uns zu.
Und vielleicht könnten wir noch auf die kritischen Umwelttage aufmerksam machen, die vom 20. bis 25. irgendwas in der Woche, also in 2 Wochen stattfinden werden. Das ist ein Bündnis, da machen wir schon seit ein paar Semestern jetzt mit, immer die kritische Einführungswoche eigentlich. Und da machen wir jetzt eine Umweltwoche mit kritischer Auseinandersetzung zu Umweltthemen. Da werden wir auch was zu kritischer Umweltpsychologie machen.
Ah ja.
Genau.
Fiona und Annika, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr gekommen seid und für das interessante Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Ja,
danke.